Ich grüße Sie ganz herzlich hier in der Kirche in Schopfloch und auch an den Übertragungsgeräten zu diesem Gottesdienst. Am Sonntag Trinitatis. Trinitatis zu Deutsch übersetzt mit Dreieinigkeit. Das ist schwierig zu erklären. Eins und eins und eins ist eins. Dreieinigkeit ist keine mathematische Formel, sondern ein Geheimnis. Der eine Gott kommt in Vater, Sohn und Heiliger Geist auf wunderbare Weise uns Menschen nah. So offenbart er sich uns Menschen, dass wir ihn greifen können, und zugleich bleibt er unfassbar. Dreifach kommt uns Gott nahe und bahnt den Weg zu sich. Und so drückt es der Wochenspruch aus 2. Korinther 13, Vers 13 aus: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und der Friede Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lassen Sie uns miteinander beten mit Worten aus Psalm 113 unter der Nummer 745. Wir beten im Wechsel zwischen aus- und eingerückten Zeilen. Halleluja, lobet ihr Knechte des Herrn.
Lobet den Namen des Herrn.
Gelobt sei der Name des Herrn. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang.
Sei gelobet der Name des Herrn.
Der Herr ist hoch über alle Völker.
Seine Herrlichkeit reicht, soweit der Himmel ist.
Wer ist wie der Herr, unser Gott?
Im Himmel und auf Erden.
Der oben thront in der Höhe.
Der herniederschaut in die Tiefe.
Der den Geringen aufrichtet aus dem Staube. Dass er ihn setze neben die Fürsten,
neben die Fürsten seines Volkes,
der die Unfruchtbare im Hause zu Ehren bringt.
Dass sie ein
Heiliger Gott, wir glauben und bekennen und verehren das Geheimnis deiner Macht, deiner Liebe und Gnade. Du bist der eine wahre Gott. Festige unseren Glauben und bewahre uns vor allem, was ihn bedroht. Dir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sei Ehre, jetzt und zu aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir beten weiter gemeinsam und füreinander. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir nehmen Platz und hören auf das Lied »Herr, ich komme zu dir«. Uns ist heute Morgen ein Bibelwort gegeben, das es in sich hat. Johannes 3, Vers 1 bis 8. Dort heißt es: Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch neu geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus Gott geboren ist. Wir werden in diesen wenigen Sätzen mit hineingenommen in ein Gespräch, das Jesus mit Nikodemus führt. Dieser war Pharisäer und Oberer der Juden und er kommt bei Nacht zu Jesus. Mag sein, dass er sich nicht getraut hat, bei Tag zu Jesus zu kommen, ganz offen. Es kann aber auch sein, dass er eben diese Zeit gesucht hat, weil man in diesen Stunden, wenn der Abend kühl geworden ist, besser diese Gespräche führen kann. Und wohl mancher unter uns weiß, wie das ist auf Freizeiten, wenn man abends noch zusammensitzt, wie tief diese Gespräche werden können, die noch bis in die Nacht hineinreichen. Nikodemus taucht im Johannesevangelium und nur hier auf und das gleich an drei Stellen. Außer in Kapitel 3, das, was wir eben gelesen haben, kommt Nikodemus in Kapitel 7, Vers 50 vor. Dort geht es darum, dass die Oberen und die Pharisäer einfach miteinander zusammen sind und die Entwicklung im Volk wahrnehmen und sehen, wie Jesus hier einen Hype auslöst. Und viele laufen Jesus nach. Und sie unterhalten sich so und sagen, das ist halt das Volk, das Jesus nachläuft. Und überheben sich auch über diese Situation. Und Nikodemus ist jetzt nicht der, der einfach sagt, ich gehöre zu Jesus, sondern er ist einer, der sagt, Vorsicht, habt ihr schon mal mit ihm gesprochen? Muss man nicht mit einem Menschen reden, um sich ein Urteil über ihn erlauben zu können? An dieser Stelle taucht Nikodemus auf. Und er taucht nochmal auf in Kapitel 19, Vers 39. Dort berichtet Johannes, wie Jesus ins Grab gelegt wurde. Und auch dort ist Nikodemus dabei, auch ein Zeichen der Wertschätzung und ein Zeichen der Nähe, die er zu Jesus hatte. Ich möchte Sie auf vier Gedanken mitnehmen. Der erste Gedanke, ein eigenartiges Gespräch. Nikodemus versucht, mit Jesus ins Gespräch zu kommen und geht auf ihn zu und sagt, Rabbi, Herr, Lehrer, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun, wenn nicht Gott mit ihm. Er baut eine Brücke der Wertschätzung, er kommt aus seiner Sicht der Dinge heraus und geht auf Jesus zu. Aber das Gespräch entwickelt sich anders als das, was man sich von einem Gespräch erwarten würde. Solche Gespräche, wo man den Eindruck hat, die reden aneinander vorbei, finden wir im Johannesevangelium öfter. Es findet sich hier an dieser Stelle, es findet sich dann etwas später, wo Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen ins Gespräch kommt, über das Wasser. Und die Frau meint, Herr, das ist doch gut, wenn man jetzt überfließend Wasser hat, wenn ich nicht mehr zu diesem Brunnen kommen muss, um dieses Wasser zu schöpfen, von dem Jesus spricht. Denn sie war eine stadtbekannte Frau. Sie musste tagsüber in der Hitze des Tages gehen, um nicht irgendwo Spießruten laufen zu müssen zu diesem Brunnen. Und Jesus spricht aber von einer ganz anderen Art von Wasser, eben nicht von diesem Wasser aus diesem Brunnen, sondern von dem Wasser, das wir brauchen für unser Leben. Oder in Kapitel 6, da geht es um das Brotwunder. Jesus vermehrt Brot aus 5 Broten und 3 Fischen, werden 5000 satt. Und die Leute laufen ihm nach, wollen ihn zum Brotkönig machen und dann setzt er wieder an und redet, verkündigt und spricht vom Brot des Lebens und spricht von sich selber und sagt, wenn ihr nicht mich aufnehmt, wenn ihr nicht esst von mir. Und die Leute regen sich auf, weil sie nicht verstehen, was er damit meint und sagt, sie können ja nicht einfach Kannibalen werden. Wie ist das mit Aufnehmen Jesu? Und so merken wir, wie manches im Johannesevangelium so anders läuft, Gespräche, wo man den Eindruck hat, die verstehen sich gar nicht. Der eine sagt etwas und Jesus spricht etwas ganz anderes an. Das Gespräch, das Jesus auch hier führt, macht deutlich, dass man nicht einfach mit unseren menschlichen Gedanken, einfach die göttlichen Gedanken so denken kann und einfach auf diesen Zug aufspringen kann. Jesus baut hier eben keine Brücke zwischen der einen und der anderen Seite. Das ist der totale Unterschied zwischen dem Fleisch, dem menschlichen Denken und der menschlichen Existenz und dem Geist, dem göttlichen Denken und der göttlichen Existenz. Gott stellt mit seinem Kommen in diese Welt unser Denken und unsere Vorstellungen vollkommen auf den Kopf. Und der Theologe Hans-Joachim Iwan schreibt, er ist nicht Gegenstand unseres Urteils, er ist immer Herr, immer Subjekt. Das heißt, wir behandeln Jesus nicht als Leute, die von außen draufschauen und sagen, wie ist er, was sagt er, passt das oder passt das nicht, Daumen hoch oder Daumen runter. Jesus ist nicht Gegenstand unserer Entscheidungen, nicht Gegenstand unserer Vorstellungen und unserer Würdigung, dass wir Jesus zu Gott machen oder nicht. Wenn wir über Jesus reden, dann können wir nicht ihn zum Objekt machen. Und doch geschieht es immer wieder, dass wenn wir über Jesus sprechen, jeder so seine Meinung, seine Vorstellung von Jesus hineingibt. Dann reden wir von mein Herr Jesus. Und das ist ja auch gut, wenn dieses mein etwas ausdrückt von Beziehung. Aber manchmal habe ich auch den Eindruck, dass dieses mein auch beinhaltet, dass meine Vorstellung vom Glauben jetzt auf Jesus projiziert wird, so wie ich das jetzt meine. Und dann gebrauche ich dieses besitzanzeigende Fürwort genau in dieser Weise, mein Jesus und meine Vorstellung. Es ist doch interessant, dass kurz bevor dieses Gespräch mit Nikodemus stattfindet, im Johannesevangelium festgehalten wird, dass Jesus denen, die jetzt aufgrund des Weinwunders, das in Kapitel 2 beschrieben wird, eher skeptisch ist, wenn es um den Glauben geht. In Johannes 2, Vers 23 und 24 heißt es, während des Passafestes war Jesus in Jerusalem. Viele glaubten an ihn, als sie die Wunder sahen, die er tat. Aber Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhaltend, denn er kannte sie alle. Er wusste genau, wie es in ihrem Innersten aussieht. Niemand brauchte ihm darüber etwas zu sagen. Ja, weil unser Glaube nie irgendwo loszulösen ist, auch von unserer Person. Weil manchmal auch so menschliche Dinge hineinkommen, und das wird auch in Kapitel 6 beispielsweise deutlich, dieses Hören auf Jesus, diese Sehnsucht nach Jesus und dann auch immer wieder das Reiben an Jesus. Wenn wir uns an Jesus, weil Jesus nicht einfach so geradlinig ist, weil Jesus nicht so smart ist, dass wir sagen können, jetzt haben wir ihn verstanden, jetzt können wir ihn begreifen und nehmen und in unsere Tasche stecken und sagen, jetzt weiß ich, wie das Jesus meint und wie Jesus ist. Wie schnell kann es doch geschehen, dass wir auch Jesus vor unseren Karren spannen und dass wir uns da nichts vormachen? Das geschieht in den Studierstuben der Theologen genauso wie in den einfachen Bibelstunden und im einfachen Bibellesen. Dieser Gefahr müssen wir uns immer wieder stellen und uns immer wieder hinterfragen und fragen, Herr, öffne mir die Augen, dass ich dich nicht fleischlich anschaue mit meiner menschlichen Vorstellung, dass ich nicht meine Gedanken in dich hineinlege, sondern dass ich auf dich höre, was du, Gott, mir zu sagen hast. Und dass ich nicht anfange, meinem fleischlichen Leben einen geistlichen Anstrich zu verpassen. In Jesus begegnen wir dem dreieinigen Gott, dem Sohn, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist. Und diese Trinität Gottes fordert uns heraus, weil wir merken, den packen wir nicht so. Wir können nur anbeten und staunen über das, wie sich Gott uns offenbart. Wir sind nie die Habenden, so im Sinn, jetzt haben wir Gott. Der zweite Gedanke, die unsägliche Aussage, die Jesus in diesem Abschnitt bringt. Jesus zieht so eine scharfe und harte Linie zwischen Fleisch und Geist. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus Gott geboren ist, das ist Geist. Jesus zerschlägt damit im Grunde genommen die Brücke, die Nikodemus versucht aufzubauen, so ins Gespräch zu kommen, zerschlägt die Brücke und sagt, du verstehst mich einfach nicht. Das passt so nicht. In einem Kommentar habe ich gelesen, dass Jesus dort mit dem Gespräch anfängt, wo Gespräche normalerweise enden. Nämlich da, wo der andere zu mir sagt, du verstehst mich nicht. Dort fängt Jesus jetzt an und erzählt dem Nikodemus, um was es wirklich geht. Es geht nicht um einen Austausch zwischen Nikodemus und Jesus, wo man die verschiedenen Argumente und Gedanken nebeneinander legt, sondern es geht um eine totale Veränderung. Ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht ererben. Jesus widerspricht dem Nikodemus in seinem Gespräch, in dem Versuch, Jesus intellektuell auf die Spur zu kommen. Der zweite Gedanke, es geht nicht um einen Neustart im menschlichen Verständnis. Wer einen Computer hat, weiß, was ein Reset ist. Ein Computer, wenn er die Programme am Laufen hat, kann es passieren, dass die Programme sich gegenseitig so verhaken, dass es nicht mehr vorwärts und nicht mehr zurückgeht. Da hilft dann meistens nur noch ein Neustart. Das heißt, auf die Austaste, Netzaustaste zu drücken und wieder versuchen, hochzufahren und in der Hoffnung, dass dann alles wieder funktioniert. Nikodemus greift den Gedanken von Jesus genau in dieser Weise auf, dass er sagt, wie kann denn das geschehen, dass man neu geboren wird? Na, denkt sich Nikodemus, es müsste doch nur so gehen, dass man wieder an den Anfang kommt, nochmal neu starten können ins Leben. Und das ist ja manchmal auch der Gedanke, der in uns da ist, dass wir sagen, das wäre jetzt schön, wenn wir nochmal neu starten könnten, wenn wir einen neuen Anfang hätten. Vielleicht für die Situation, die eben gewesen ist, wo ich denke, was habe ich denn da getan? Das wäre doch jetzt schön, einfach nochmal auf Neustart, nochmal zurück und nochmal das Ganze anders gestalten. Und manche denken vielleicht auch, das wäre doch jetzt schön, mein Leben nochmal anfangen zu leben, nicht weil ich Angst vorm Sterben habe, sondern weil ich sage, ich würde so vieles anders machen. Nochmal den Neustart haben. Und es wird im Geistlichen manchmal auch so verstanden, wenn dann jemand zum Seelsorger kommt, beichtet und wenn er dann am Ende denkt, es ist jetzt der Neustart, jetzt kann ich wieder neu anfangen, so mit neuen guten Vorsätzen, so wie wir manchmal ins neue Jahr gehen mit guten Vorsätzen. Der Neustart ist nochmal möglich, jetzt soll alles anders werden. Dabei wird vergessen, dass man sich selber immer mitnimmt. Ich bin ja nicht anders. Es geht eben nicht um einen Neustart eines Systems mit alten Möglichkeiten. Es geht nicht um einen Neustart, wo man sagt, aber jetzt nochmal anfangen mit moralisch höherem Standard. Es geht nicht um die Renovierung des alten Menschen. Es geht eben nicht um die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Und deshalb mein letzter Punkt, es geht nur durchs Sterben. Das Fleisch, das meint, Geistliches hervorbringen zu können, muss sterben. Das alte Wesen, das auch das Geistliche irgendwo in Beschlag nehmen will, das muss sterben. Jesus schlägt Nikodemus alles aus der Hand, was er jetzt vorbringen könnte an Gedanken und Überlegungen. Und ich habe den Eindruck, genau das geschieht auch bei diesem einen Lied, das auch bei Beerdigungen immer wieder mal gesungen wird, Stern, auf den ich schaue. Und das drückt dieser Lieddichter aus und im letzten Teil kommt immer wieder dieses, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Da kommt diese Schärfe genau auch hinein, dass Geist ist Geist und Leib ist Leib und das eine kann nicht das andere hervorbringen. Nichts habe ich zu bringen. Nichts können wir einbringen in die Beziehung mit Jesus. Nichts, auch keine Vorstellungen, die dann Jesus irgendwie füllen könnte. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes nichts einzubringen. Auch mein Glaube, meinen Glauben kann ich nicht aus mir herausbringen. Es ist immer ein Geschenk, wenn ein Mensch glauben kann. Das Fleisch, der alte Mensch, muss mit Christus sterben. Alle unsere religiösen Dinge, die wir meinen, einbringen zu können, müssen in den Tod hineingegeben werden. Unsere Möglichkeiten hingegeben werden. Und dann zu sagen, alles bist du. Glaube ist nicht etwas Einbringen in eine Beziehung, sondern Glaube ist der Ausdruck, Herr, du bist alles. Aus mir heraus kann ich nichts tun, was geistlich ist. Du musst in mir wirken. Ich werfe mich auf Gedeih und Verderb an dich, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Nicht verfügbar für mich. Der Geist weht, wo er will. Und wenn Menschen anfangen zum Glauben, dann wirkt der Heilige Geist in ihnen. Und dazu rufen wir immer wieder auf. Und danach sehnen wir uns, dass Menschen geistlich werden. Amen. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o Herr. Wir hören auf dieses Lied. Lasst uns miteinander beten. Liebender Gott, du begegnest uns auf dreifache Weise, im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Wir danken dir, Gott Vater, dass du uns ins Leben riefst. Wir danken dir für deine Schöpfung und staunen über Vielfalt und Zusammenhänge. Gleichzeitig sehen wir die Schäden, die wir Menschen angerichtet haben. Durch die Auflehnung gegen dich kam die Sünde und der Tod in die Welt. Erbarme dich, dass wir in unserem Leben das kostbare Geschenk deiner Schöpfung achten und lass uns achtsam mit ihr in unserem Alltag umgehen. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, du bist Gott und doch ganz Mensch geworden. Du hast dich für unsere Schuld geopfert und den Tod, den wir verdient hätten, erduldet. Hilf uns, nicht nur selbst von deiner Barmherzigkeit zu leben, sondern denen zu vergeben, die uns Unrecht getan haben. Wecke in uns die Sehnsucht, dein Evangelium weiterzusagen, damit Menschen in dir das Heil und das Leben finden. Wir danken dir, Gott, Heiliger Geist, dass du in uns wohnst, Christus groß machst und uns leitest. Danke, dass du in uns bezeugst, dass wir Gottes Kinder sind, und tröste uns im Leben und im Sterben. Hilf uns, dass wir dein Reden nicht übertönen. Schenke uns ein feines Gehör, deine Stimme wahrzunehmen und zu verstehen. Und schenke uns im Umgang mit anderen, dass wir in ihrer Sprache reden, dass sie uns verstehen. Wir bitten dich insbesondere heute Morgen auch für unsere Diakoniestation, dass du die Mitarbeitenden dort segnest. Schenk ihnen das rechte Wort zur rechten Zeit, auch zu trösten, die, zu denen sie gerufen sind. Wir bitten dich für unsere Missionare und im Speziellen heute auch für die Familie Schmid in Taiwan. Du weißt, dass in Taiwan die Corona-Situation sich verändert, dass auch dort dieses Virus zuschlägt. Gib allen Entscheidungsträgern Weisheit. Wir bitten dich aber auch für den Wassermangel, der dort eingesetzt hat, weil die Taifune im letzten Jahr ausgeblieben sind. Schenk, dass ein Nachdenken über dich geschieht. Sei du bei den Menschen, die dringend Wasser brauchen, erbarme du dich. Amen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, noch mal kurz Platz zu nehmen.